Running Free, der Podcast mit Sportphysiotherapeut, Lauf- und Mentaltrainer Florian Reiter. Laufen als deine Basis für körperliches, mentales und emotionales Wohlbefinden. Finde deinen Rhythmus durch achtsame Bewegung in und mit der Natur.
Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von meinem Podcast Running Free. Und ich habe diesmal wieder einen Gast bei mir und ich freue mich, vor einen ehemaligen Arbeitskollegen, wo wir gemeinsam zusammengearbeitet haben, bei mir begrüßen zu dürfen. Und zwar der Alexander. Alex, was ist da eigentlich lieber?
Hol Alex. Mal.
Alex.
Definitiv Alex.
Ja, definitiv Alex. Voll schön, dass du da bist. Alex ist Sportphysiotherapeut, auch schon einige Jahre Osteopath und du hast deine eigene Praxis und betreust voll viele Mannschaften. Du hast viele Erfahrungen im Fußball gesammelt. Alex hat voll viele Erfahrungen gesammelt im Bereich Gruppentrainings, Crossfit, Mannschaftsbetreuung und eben auch in der Physiotherapie, Einzelphysiotherapie, Osteopathie. Ja, und ich freue mich voll, dass wir sie heute austauschen.
Ja, sehr gern. Freut mich. Danke für die Einladung.
Ja, es ist ja so, ich bin ja Physio, aber weit nicht mehr so, vor allem weit nicht mehr so, ich mache viel mehr Laufcamps, also ich habe schon noch meine Physiotage, aber so richtig im Praxisalltag bist du viel mehr drinnen. Jetzt, wenn jetzt wer zuhört und sagt, okay, ich war vielleicht irgendwann schon mal bei der Physio, ich war irgendwann schon mal bei der Osteopathie vielleicht, aber was ist denn da jetzt der Unterschied? Sag einmal, was ist denn so dein Zugang, also warum arbeitest du gerne als Physio oder Osteopath oder als Trainer? Was ist da dein Zugang zu dem Ganzen, dass die jetzt zuhören, vielleicht um einen kleinen Eindruck kriegen, warum machst du das und was ist deine Philosophie oder dein Zugang bei dem Ganzen?
Gut, ja, mein Zugang grundsätzlich ist das, dass man mal versucht oder dass ich versuche, dass ich möglichst ganzheitliches Konzept schnüre, was jetzt nicht nur die Physio angeht oder die Osteopathie, sondern dass man mal wirklich schaut, was sind eigentlich die Ziele per se vom Patienten. Es macht immer einen Unterschied, wie einer nur, sage ich mal, schmerzfrei, nur ist falsch ausgedrückt, aber wie einer schmerzfrei werden. Oder kommt jetzt, so wie letzte Woche ist wieder ein Patient in die Praxis gekommen und hat gesagt, ja, mein Ziel, ich bin schon angemeldet, Ironman in Klagenfurt. Da muss man natürlich die Zugänge ein bisschen unterschiedlich legen. Und das ist mir einfach ganz wichtig, dass egal, ob ein normaler Patient, der null Sport macht, zu mir in die Praxis kommt oder ob ein Profisportler in die Praxis kommt, der Zugang muss der gleiche sein, und zwar, dass man einfach bestmöglich und mit bestem Wissen und Gewissen schaut, dass man das Maximum rausholt.
Ja.
Das ist eigentlich so mein Credo. Das ist dann egal, ob es im Altenheim noch ein Training ist oder ob es direkt im Fitnessraum ein Training ist, das muss egal sein. Es muss Optimum rauskommen und am Ende vom Tag sollte ich zufrieden sein und nur viel wichtiger muss der Patient zufrieden sein.
Ja, voll super. Ich glaube, die Philosophie verbindet uns auch. Der Vincent Wermollen war kürzlich bei mir im Podcast, mache ich öfters was gemeinsam, wir haben das auch Physio, und er hat gesagt, er trainiert mit der 85-jährigen Oma, trainiert ein Koordinations- und Lauftraining, weil die sollte auch eine Trittsicherheit haben. Und ich war ja früher auch im Altenheim, ich habe auch noch ein, zwei Hausbesuche bei älteren Herrschaften, wo ich bin. Was nimmst du von deinen älteren Patienten und Patientinnen, was nimmst du von denen mit, was hast du von denen schon gelernt? Weil du arbeitest jetzt ja nicht nur mit Leistungssportler oder für die Sportler oder Fußballer, sondern eben auch im Altenheim. Was hast du von denen schon lernen können?
Also grundsätzlich, genau, ich bin einmal in der Woche, ein Dreivierteltag in etwa nur im Altenheim. Ich glaube, dass man die Zufriedenheit über kleine Steps, die man erreichen kann, wieder lernen kann. Also dass man nicht einmal nur das Endziel vor Augen hat, sondern dass man eben, für mich das Paradebeispiel im Altenheim ist einfach, wenn eine Person wieder sagt, okay, ich möchte in das Geschäft gegenüberkommen, das sind bei uns in etwa vom Haupteingang weg 70 Meter, und wenn man da in halbem Winter drauf hintrainiert, wenn man bei null anfängt oder fast bettlägerig anfängt, und im Frühjahr kommt es irgendwann und bringt eine Packung Merci, weil sie hat es geschafft, dass hin und retour gekommen ist.
Mega.
Das nimmt man sich aus. Also das motiviert einen, das motiviert auch mich. Und das ist einfach das Schöne. Und wenn man dann sagt, eben, ja, natürlich, ich habe einige Profis in der Praxis, mit denen macht man halt Kniebeugen mit zig Zehnerscheiben rechts, links. Und ich habe dieselben Trainingsphilosophien. Also ich mache es genauso mit einem 90-Jährigen. der macht auch seine 3 Serien, 4 Serien, 5 Wiederholungen, 10, 15, aber der steht halt nur vom Sessel auf.
Ja.
Und es ist dieselbe Ansteuerung, die haben denselben Ehrgeiz und da kann man sich, glaube ich, schon von der älteren Generation noch viel rausnehmen.
Ja.
Was Lebensmut und Motivation und Co. angeht, weil die haben doch eine Leidensgeschichte vorab, sonst warten sie ja nicht im Heim. Und das ist schon lässig. Also ja. Mir macht Spaß und es ist einfach ein anderer Zugang, aber ein schöner Zugang.
Voll schön, dass du das auch so sagst. Das hat mich einmal unglaublich motiviert. Ich kann mich noch an meinen ersten Arbeitstag im Krankenhaus Sening erinnern und ich habe es, glaube ich, irgendwann in einer Podcast-Episode schon mal gesagt. Meine erste Patientin aus fertiger Physio, das war 2012, war eine 96-Jährige. Die hat sie beim Bein was gebrochen und hat noch nicht belasten dürfen. Wir sind am Gehbahn, sie steht mir gegenüber, die Patientin, und sagt, schauen Sie mal, Herr Reiter, was ich kann. Und ich glaube, ich mache jetzt so mal Stützen und so ganz einfache Sachen. Sie schaut mich frech an mit ihrer 96 Jahren, sagt, schau, Herr Reiter, was ich kann, und reißt beide Haxen in die Hähe, dass auf meiner Augenhöhe sind. Und ich mir dachte, okay, das war's, ich bin kündigt, das ist jetzt vorbei. Und sie streut mir an und sagt, sie macht noch regelmäßig Wirbelsäulengruppen. Sie hat bis vor 1-2 Jahren, glaube ich, noch eine Skisaisonkarten gehabt auf der Höchst- und in Hinterstoder und fliegt immer wieder mal in die USA. Und ja, da habe ich mir gedacht, okay, cool, so kann es auch gehen. Und das war meine erste Erfahrung im geriatrischen Krankenhaus. Ja, da kann ich ganz viel mitnehmen, die kleinen Schritte. Und wie es jetzt mit zum Beispiel Sportler, Profisportlerinnen hast du teilweise natürlich jede Sportart bringt was anderes mit. Jetzt kannst du vielleicht nicht in jeder Sportart der Profi sein. Wie gehst du dann heran, wenn du jetzt, weiß nicht, ich kann mich irgendwann mal erinnern, da ist schon eine Zeit lang her, da glaube ich war eine Rallye-Fahrerin oder Beifahrerin mal bei dir oder Kraftsportler, ich kann mich erinnern, in der Praxis auf einmal steht so ein Schrank vor mir. Wie ist da deine Herangehensweise, wenn das jetzt eine Sportart vielleicht ist, die dir noch das du jetzt vielleicht selber noch gar nicht so ausgeführt hast?
Eigentlich immer gleich. Also ich erfahre ja im Vorhinein bei der Terminvereinbarung grundsätzlich so ein bisschen, frage ich schon nach, was ist das Problem, was macht man sportlich, was sind die Ziele. Eben die Rallye-Fahrerin zum Beispiel hat dann ja Equipment einfach mitgenommen, also den Nacken, die Nackenstütze und Helm und Co. Einfach, dass man sich das einmal vorstellen kann, was ist das Gewicht, was ist das auch vom eingeschränkten Sichtfeld und alles her. Und dann ist einfach das Wichtigste, dass man wirklich sich Zeit nimmt, viel Zeit nimmt, dass man die Schwächen und die Stärken bzw. die Belastungen vom jeweiligen Sport einfach rausfüttert.
Ja.
Man muss nicht alles perfekt können. In der heutigen Zeit behaupte ich mal, ich habe mich hingesetzt und habe mir YouTube-Videos mit so Onboard-Kameras angeschaut. Man muss sich damit beschäftigen, man muss sich damit auseinandersetzen. Es gibt praktisch von allen eine wirklich gute Literatur.
Ja.
Die Zeit muss man sich einfach nehmen und ich glaube, wenn man es nimmt, hat man ein gutes Ergebnis und wenn man es nicht nimmt, kriegt der oder diejenige das auch mit und
ja,
dann wird das nicht funktionieren.
Ja, das finde ich einen super professionellen Zugang von dir und das habe ich, wo ich dich damals schon kennengelernt habe, das habe ich gemerkt, einfach du brennst für die Sache und schaust da vorher halt die Videos an oder liest die ein und so wie du sagst, das merken die Patienten oder Patientinnen, gerade wenn es jetzt Profi oder Leistungssport ist. Was waren sonst noch so andere Sportarten, wo viel zu dir kommen? Du kommst ja selber aus dem Fußballsport?
Ursprünglich Fußball, Tischtennis, also ja. Ich habe so im leistungsmäßig viele Jahre Tischtennis gespielt und der Klassik Fußball, zwar Kampfmannschaft, aber trotzdem unterklassig. Ja. Aktuell habe ich relativ viel aus dem Rennradsport, Ironman, Triathlon, weil ich es auch selber mache. Fußball nach wie vor, sei es Herren, sei es Damen, bunt gemischt, Crossfit, Bodybuilding. Das Exotischere, sage ich mal, was ich betreut habe, war eine MMA-Kämpferin.
Aha.
Und einmal ein Profiturner. Hat man halt in unseren Regionen jetzt nicht so an der Stange normalerweise, aber ja, hat auch Spaß gemacht, war eine neue Erfahrung und ja, durch die Bank. Hast Tennis, genauso.
Hast du vorher dann MMA-Videos angeschaut oder das nicht?
Nein, ich war eigentlich wirklich überrascht, weil es ursprünglich, da habe ich noch angestückt gearbeitet, also es war noch nicht in der freien Praxis und da erfahrt man vorher eigentlich nichts. Die werden da eingeteilt und kommen, okay. Und die Dame damals hat gesagt, ja, bei einem High Kick auf Kopfhöhe hat es ein Problem in der Leiste und im unteren Rücken. Und dann bin ich mal da gesessen und habe mir gedacht, warum braucht man einen High Kick?
Ja.
bis das dann gesagt hat, ja, MMA und ob man das ein Begriff ist, so Mixed Martial Arts und so, ja, kenne ich grundsätzlich, ist jetzt nicht mein Sport dort, ja. Aber war lustig, hat gut gepasst, haben wir gut hingebracht. Man wächst mit der Herausforderung.
Ja.
Immer.
Ja, richtig cool. Ja, und jetzt hast du, der Begriff Return to Sports ist für viele, die jetzt zuhören, vielleicht ein Begriff, weil bei mir haben halt ganz viele Läufer, Läuferinnen zu, dann hat es mal eine Verletzung gegeben, vielleicht einmal eine größere Verletzung, kleinere Verletzung. Und dann geht es um den Prozess halt wieder in das Sportgeschehen halt einzutreten. Wie würdest du den Prozess deiner Erfahrung noch beschreiben? Was sind so die Herausforderungen, gerade jetzt von den Sportler, Sportlerinnen, die das auf Hobbyniveau vielleicht für einen Ironman trainieren, ambitioniert sind und auf einmal Achillessehnenverletzung oder mal ein Kreuzbandriss im Fußball oder was auch immer. Vielleicht kurz einmal so einen Überblick, was bedeutet Return to Sports für dich und wie ist da deine Herangehensweise, was für Herausforderungen gibt es da vielleicht?
Die erste Herausforderung meiner Meinung nach ist einmal, man muss sich mit der Verletzung mal grundsätzlich beschäftigen, als Sportler. Für uns als Therapeuten ist ja das täglich Brot, aber man muss sich als Sportler mal bewusst werden, was heißt die Verletzung, wie gehe ich an nach so einer Verletzung, ist es noch realistisch, dass ich mein Wettkampfziel halte?
Ja.
Oder muss ich schweren Herzens sagen, okay, ich habe einen Achillessehnenriss, ich habe einen Kreuzbandriss, das geht sich einfach nicht aus.
Ja.
Und dann kommt eigentlich die spannende Phase, dann startet man das Behandeln und dann startet man auch das Training.
Ja.
Und meine Erfahrung ist einfach, dass ganz viel eher underloaded trainieren, also fast zu wenig.
Ja.
Und die zweite Kategorie schießt komplett übers Tür raus. Und das Schöne und das Schwierige und das Herausfordernde ist, dass man das auf den Mittelweg bringt.
Ja.
Das ist das Schöne, das macht Spaß.
Ja, du bringst es voll am Punkt. Also da sind jetzt gerade ein paar Geschichten eingefallen. Ja, du da draußen, wenn du jetzt gerade vielleicht zuhörst, vielleicht bist du der, und das ist ja jetzt auch komplett ohne Bewertung, weil manche haben einfach Angst und trauen sich jetzt gar nichts mehr machen, weil das Kreuzband ist gerissen oder die Achillessehne oder es war eine Verletzung da und die Angst läuft mit oder spielt mit beim Fußballspiel. Und die anderen sagen halt so, okay, sie müssen voll schnell wieder und Druck dahinter und Power und Performance. Was merkst du, wenn jetzt wer bei dir ist und die haben voll Angst? Was ist so dein Zugang als Therapeut, dass du einer die Angst da wieder ein wenig nehmen kannst?
Häufig mache ich Trainings mit. Aha. Also ich leite nicht nur an, sondern dann trifft man sich bei mir im Trainingsraum oder wir treffen sie einfach auf der freien Wildbahn, sage ich mal, und mache die Übungen gemeinsam und ich leite die Übungen an und ganz viel Background-Wissen. Warum darf man das? Das ist zwar oft vielleicht ein bisschen mühsam, wenn man ganz vorsichtig ist und man muss ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal erklären, aber das ist essentiell. Also wenn man das am Anfang nicht schafft zum Vermitteln, wird die restliche Reha mühsam.
Ja.
Das ist einfach das Wichtigste. Und wirklich sagen, das passiert im Körper, das sind die Stoffwechselvorgänge, das passiert im Bindegewebe. Man muss das einfach wirklich gut kommunizieren, dann funktioniert das.
Ja, und du warst ja teilweise draußen, kann ich mich noch erinnern, am Parkplatz und hast mit den jungen Fußballern mit dem Ball was gemacht. Sprich, wenn jetzt zum Beispiel eine Verletzung da war, dass man dann auch wirklich wieder anfängt, zum Beispiel mit dem Fußball das Ganze zum trainieren, oder?
Geht meiner Meinung nach nicht anders. Also ich mache es nach wie vor so, ich treffe mich dann oft, meine Praxis ist in Sierning, ich treffe mich dann oft in Sierning, da haben wir so einen Fußballplatz, da treffe ich mich, oder ich habe auch schon Patienten gehabt, wo ich mich direkt am Fußballplatz vom jeweiligen Verein getroffen habe. Man muss den Verletzungshergang auch trainieren. Also wenn die Verletzung beim Ballführen bei einer Rechtskurve 90 Grad hacken oder wie auch immer passiert ist, muss man in der Reha das auch wieder einbauen.
Ja.
Es funktioniert nicht, wenn man 17.000 Kniebeugen macht und Tempoläufe und alles linear und alles ohne Richtungswechsel und dann gehe ich retour ins Training.
Ja.
Und das Erste, was ich habe, ist ein Richtungswechsel.
Ja.
Das muss man einfach trainieren, sonst bringt es nichts.
Voll wichtiger Punkt, wenn ich beim Trailrunning Supinationstrauma habe, mir vielleicht die Bänder reiß und dann trainiere ich nie wirklich Sprünge auf einer labilen Unterlage oder wirklich unter schwierigsten Bedingungen und ich gehe mit den Leitern aus am Trail oder in die Au oder im Schlosspark, damit man da dann langsam wieder heranführt und dass einfach auch das Vertrauen dann auch wieder wächst.
Genau, also das ist essentiell, ohne dem, und es ist egal, was für Sport hat.
Ja.
Ob das Laufen ist, ob das Triathlon ist, wo Radfahren und Schwimmen dazukommt, ob das Fußball ist, es ist egal.
Ja.
Und eben, wie wir am Anfang gesagt haben, es ist egal, ob 10 Jahre oder 100. Ja. Das ist immer derselbe Ablauf.
Der Ablauf ist derselbe. Ja, das sind die, die eher so ein wenig vorsichtig sind. Was machst du mit denen, die tendenziell übers Ziel schießen und eigentlich schon in den ersten Wochen wieder sehr Schmerzmittel vielleicht einhauen und nur Tempo machen wollen?
Das ist am meisten schwieriger. ganz strikte Vorgaben. Ja. Also da gibt es bei mir wirklich einen ganz strikten Plan. So viele Wiederholungen, so viel Erholungszeit, die Übung. So oft in der Woche, oft ist dann auch aufgeteilt, dass man sagt, Montag, Mittwoch, Freitag so, Dienstag, Donnerstag, Ersatztraining so. Dann muss man es einfach klar vorgeben. In wenigen Fällen lasse ich mir es dann auch zusätzlich, also ich lasse mir es immer dokumentieren, wie es einem gegangen ist im Training. Aber manchmal lasse ich mir auch die einzelnen Übungen noch außer dokumentieren, dass man einfach nur ein besseres Feedback und vor allem, dass sich der Betroffene nur intensiver damit auseinandersetzt, was eigentlich gerade mit dem Körper passiert.
Das ist ein spannender Prozess, der sicher hilfreich ist. Fällt Ihnen das manchmal schwer, sodass Sie sich wirklich mit dem Körper beschäftigen und mit dem, was da passiert und das auch beobachten und dokumentieren, ehrlich?
Ja. Ja. Also, ich habe neulich erst wieder einen gehabt, da war die erste Doku, die wir sich dann gemeinsam angeschaut haben, wo ich gesagt habe, ja, das hätte ich da jetzt auch schreiben können, ohne dass ich dabei war.
Ja.
Ging gut, war okay, zu leicht. Das ist kein Feedback. Ja. Das ist, da will ich explizit wissen, der macht die Übung vor einem Spiegel, hat er die Beinachse halten können?
Ja.
Wie tief ist er gegangen? Wie oft? Die Bewegungsqualität per se, oft auch mit Videos, dass man sich dann wirklich gemeinsam anschaut.
Ja.
Und ja, je öfter, dass man das macht, umso besser wird das Feedback, umso detaillierter wird das Training, umso besser funktioniert.
Ja.
Schmerzskalen ist auch so eine Sache.
Ja.
Das muss man ein bisschen üben, weil du wirst das auch kennen aus deinem Alltag. Wie hoch ist der Schmerz? 0 bis 10? Ja, mir tut das erste Mal was weh 10. Das muss man üben, das ist nicht so, das kommt nicht von heute auf morgen, aber das ist der Prozess.
Und das ist ein super spannender Prozess und über das Thema habe ich in meinem Podcast auch schon oft gesprochen, einfach, es geht ganz viel um Körpergefühl, in Körper wahrnehmen, Körper gespüren, weil das verlernen wir ja manchmal in unserem Alltag, weißt du, bist am Handy, trinkst Kaffee, lenkst dich ab mit irgendwelchen Sachen oder was, halt irgendwie, man ist nicht so ganz bei sich manchmal und Verletzungen werfen manchmal darauf zurück, dass man das machen muss und das kann ein super spannender Prozess sein und ich habe da persönlich auch bei mir schon viel gelernt und natürlich ist es im ersten Moment manchmal scheiße und denkst, das war so, aber dann bei mir ist so und das möchte ich auch meine Patientinnen immer mehr mitgeben, dann schauen, okay, warum ist passiert, was hat vielleicht dazu geführt und was kann ich jetzt gerade über meinen Körper lernen und ich bei meinen Verletzungen, die jetzt zum Glück noch nicht riesengroß waren, aber auch schon teilweise ein wenig gesagt, ich habe viel gelernt über mich, über meinen Körper, wie gehe ich mit Verletzung um, wie komme ich ins Vertrauen, wie schaue ich, wie baue ich Routinen auf, wie baue ich dann meine optimale Belastung wieder auf. Da ist halt dann gut, wenn man wen an der Seite hat, der einen da unterstützen kann, dass ich jetzt nicht panisch auch 8 Wochen ganz ruhig halte, obwohl ich vielleicht schon ein bisschen was machen konnte. Spielt bei dir eigentlich Kraft- und Koordinationstraining, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Fußballer hast oder einen Läufer, Triathleten, spielt das im Reha-Prozess oder im Return-to-Sports-Prozess große Rolle?
Immer.
Ja.
Immer. Muss. Ich habe den ganz klaren Zugang, man sollte von Anfang an trainieren.
Ja.
Man kann, okay, vielleicht die verletzte Struktur kann man in dem Moment nicht trainieren, ist okay, aber ich habe zig andere Körperregionen, wo ich sicher nicht überall on top bin, die man trainieren kann. Also ich sehe das auch immer so und ich versuche, dass ich es jedem immer so erkläre, eine Verletzung oder eine verletzungsbedingte Pause muss man auch schon sehen. Also man hat Schwächen, die haben wir alle und es ist jetzt egal, ob das im Mindset ist oder ob das körperlich ist oder es ist egal, aber man muss den gesamten Reha-Prozess dazu nutzen, dass man stärker rausgeht, als was man vorher, wie es passiert ist, war praktisch. Ja. Und das schaut dann oft lustig aus. Ich habe jetzt wieder einen gehabt, Sprunggelenksverletzung, komplette Entlastung.
Ja.
Der ist ins Fitnessstudio gegangen. Ja. Weil Oberkörpertraining war möglich. Ja, ich glaube, den hat jeder Zweite angeredet, warum er mit den Krücken im Fitnessstudio ist. Aber warum sollte er nicht eine Schulterübung machen können? Warum sollte er nicht eine Bauchübung machen können? der ist in einem Fitnessstudio, da gibt es so einen Handergometer. Wieso soll er den nicht machen können? Ja. Also, und das ist wichtig. Man sollte, man muss dranbleiben.
Ja.
Wie du gesagt hast, wenn man 8 Wochen gar nichts tut, kommt man aus der Routine raus, man verliert den Biss, man verliert den Glauben dran, dann wird es schwierig.
Voll, für den Kopf und einfach auch muskulär rundherum. Sensormotorik baut einfach voll viel ab. Aber das ist cool, das habe ich auch schon immer mehr Ärzte, Ärztinnen jetzt auch kennengelernt, die da schon einen coolen funktionellen Zugang haben und halt Physios, die dann sagen, okay, die dann begleiten, weil du brauchst schon ein wenig Know-how dann im Hintergrund. Also da meine Empfehlung, wenn du mal sowas hast, dann schau, irgendwen, der sich auskennt oder so Physio wie der Alex, der sich dann beschäftigt mit der Sportart oder sich in der Sportart auskennt oder das ist einfach dann cool, weil dann weiß ich, ah, okay, der beschäftigt sich mit mir, Grundprinzipien von Heilung sind eh gleich und dann schaue ich mir halt die Bewegung an. Ja, du hast schon mit viel Fußballer zusammengearbeitet. Ich war auch eine Zeit lang mal mit den Jugendlichen im LAZ war ich tätig und habe Laufanalysen gemacht und du hast selber Fußball gespielt. Ich mache immer wieder Koordinationsübungen mit den Läuferläuferinnen, Koordinationsleiter. Viele hassen sie und man merkt, okay, Koordination ist teilweise echt ausbaufähig. Sag mal, was kennen Fußballer von Läuferlernern und umgekehrt?
Ich glaube, ich würde es nicht nur auf Läufer beziehen. Ja? Ich glaube, dass jeder Mannschaftssportler den Biss und die eigene Einstellung für einen Einzelsportler, dass er sich das mit Sicherheit eine Scheibe anschneiden kann.
Das ist ein spannender Punkt, ja.
Also ich glaube, dass es im Mannschaftssport schon immer wieder Fälle gibt, wo man sich denkt, naja, bin ich heute halt einmal nicht so fit, gibt 10 andere, gibt 11 andere, ein bisschen Einsatzzeit kriege ich trotzdem, passt schon. Das gibt es im Einzelsport nicht.
Ja.
Und das ist schon, man muss im Einzelsport, das ist, finde ich, auch in der Reha oft oder auch in der Trainingsbegleitung, die ich öfter habe, oder in der Wettkampfbegleitung, ist das einfach ein Unterschied. Hat man einen Sportler, der einen Meisterschaftsbetrieb hat, der Woche für Woche für Woche versucht, in dem Moment das Maximum, das ist nicht immer das Maximum, weil das funktioniert nicht,
ja,
aber dass er in dem Moment das Maximum holt. Oder ist ein Einzelsportler, ich habe jetzt einige Triathleten, die eben diese für Klagenfurt vorbereiten, die am Tag X voll da sein müssen. Mhm. Und das ist einfach ein Unterschied in der Herangehensweise. Und ich glaube, dass sie da beide Seiten durchaus ein bisschen was anschauen können, positiv wie negativ. Ja. Also das darf jetzt nicht wertend sein, aber ich glaube, dass da beide Seiten durchaus profitieren könnten, wenn sie sich ein bisschen was von der anderen Seite.
Ja.
Für die einen vielleicht ein bisschen die Leichtigkeit, die anderen vielleicht ein bisschen mehr im Biss.
Ja.
Ich glaube, dass es zu wenig propagiert wird oder zu wenig aufgezeigt wird.
Ja.
Wir sind oft ein bisschen zu stur in unserer Sportart. Ich habe damals im Sportphysio einen Vortrag gehabt, der hat immer gesagt, polysportiv, wir müssen polysportiv sein.
Ja.
Damals war ich 20, da habe ich das ein bisschen belächelt und ja, macht man. Er hat recht gehabt.
Ja.
Je mehr Bewegungsschatz und je mehr unterschiedliche Sachen, desto besser fürs Gehirn, desto besser ist die muskuläre Ausprägung, umso variabler sind wir auch, dass wir sich auf neue Situationen einstellen können.
Voll.
Und das ist Gold wert.
Das ist Gold wert, polysportiv, voll. Also bin ich komplett bei dir. Ich war kürzlich mit Vincent den Podcast gehabt und der hat jetzt trainiert ja Athleten wie die Julia Meyer, gute Marathonläuferin, oder der Moran, der Radlfahrer, der Mika, der Langläufer, dann auch Orientierungsläufer, voll gut. Das heißt unterschiedlich, und der Radlfahrerin, Triathletin. Und die trainieren oft gemeinsam oder tauschen sie aus gemeinsam, weil er sagt, die lernen untereinander. Und das sind jetzt alles Ausdauersportarten, aber trotzdem, das bringt dann wieder den Effekt, den du angesprochen hast, die Leichtigkeit, weil Einzelsportler sind oft manchmal so und sie haben das Gefühl, sie sind alleine und sind so voll im Tunnel manchmal, was ja wieder Fokus und Vorteile bringen kann und den Biss, aber die Leichtigkeit geht manchmal verloren und das finde ich das Schöne an, wenn man sich mit anderen austauscht und eine Community hat, die Leichtigkeit. Jetzt habe ich früher, vor vielen Jahren, habe ich bei dir in Workout-Gruppen, in CrossFit-Gruppen mitgemacht. Du machst ja auch viel im Bereich Gruppentraining, also richtig viel, du hast mir vorher gesagt, du schreibst es gar nicht mehr aus, weil die sind innerhalb von 2 Minuten im Ausbuch bei dir die Kurse, also das machst richtig gut, ich habe damals sehr viel Mitnehmer kennen. Was macht für dich das Gruppentraining aus und vielleicht auch ein paar Worte zu CrossFit, das ja in den letzten Jahren auch in aller Munde gekommen ist, erzähl mal da ein bisschen über deine Erfahrungen.
Also man muss unterscheiden CrossFit und Gruppentraining,
ja,
grundsätzlich. Also CrossFit habe ich selber gemacht, ich habe einen CrossFit-Instructor gemacht, ich habe in einer Box trainiert. Das ist grundsätzlich anders.
Ja.
Also erstens ist meiner Meinung nach nicht für Großgruppe geeignet. Und da muss man einfach, das ist ein anderer Zugang. Ich halt Gruppentrainings, Zirkeltrainings, wo ich versuche, dass ich für ein möglichst breites Spektrum an Personen erforderndes Training schaffe.
Ja.
Ich glaube, die jüngste aktuelle meine Trainings ist 18. Die oder der Älteste, ich glaube, die sind gleich alt, sind um die 60.
Ja.
Ich habe da vom Triathleten zum Ultraläufer, zum reinen Fitnessstudio-Trainierer und genauso Personen, die nur das eine Mal in der Woche in das Workout kommen, sämtliche Kategorien, sage ich mal, und genauso männlich, weiblich, bunt gemischt. Und ich glaube, neben einem abwechslungsreichen und einem variantenreichen, fordernden Training, was fordernd eigentlich das Zauberwort ist, weil man kann auch schnell einmal überfordern,
ja,
was auch passiert. Ja. Passiert man, ich halte die Trainings seit über 10 Jahren und es passiert immer wieder mal, dass man sich hinten nachdenkt, ich mache die Sessions auch alle mit. Also es ist nicht nur so, dass ich daneben stehe und anschaue, sondern das ist die eigene Erfahrung dann auch, wo man sich hinten nachdenkt und denkt, puh, war eigentlich zu viel.
Ja.
Das gehört auch im Lernprozess, im Planungsprozess dazu. Und das macht es dann eigentlich aus, dass die Leute, glaube ich, auch gern kommen. Dass jedes Training ist individuell, jedes Training ist anders. Ich plane jedes Training neu, seit über 10 Jahren. Also ich habe cool. Ich hab die Auflistung, die ersten Jahre noch handschriftlich, mittlerweile alles digital. Und ich kann da genau sagen, was habe ich vor 7 Jahren in der dritten Einheit vom ersten Block gemacht. Und es gibt keine doppelte Einheit. Also das habe ich noch nie gemacht. Und der zweite ganz, ganz wichtige Punkt, den man ein bisschen mitsteuern kann, der sich aber groß dasselbe entwickeln muss, ist die Gruppendynamik.
Ja.
Also das ist unheimlich wichtig für das Funktionieren einer Gruppe, dass sich jeder wohlfühlt, dass jeder gern kommt, und zwar nicht nur wegen dem Training, sondern auch wegen den anderen Teilnehmern.
Ja.
Und wir haben vorher eben kurz geredet, es haben sich aus meiner Gruppe Splittergruppen gebildet, sage ich mal. In einer bin ich selber drin, wir gehen gemeinsam Rennrad fahren, die anderen gehen Skitouren, die nächsten gehen gemeinsam laufen, und das ist einfach dann die Schöne, wo sie das weiter strickt. Und jetzt haben wir heuer das zweite Mal so eine Gemeinschaftsausfahrt. Letztes Jahr sind wir zu Stelvio mit dem Rennrad gefahren und heuer fahren wir in die Dolomiten. Und neben dem, dass das meine Arbeit ist, mache ich es einfach gern, habe Spaß und ich glaube, das merken auch die anderen. Und darum funktioniert sowas einfach.
Das ist also wirklich spürbar. Und wenn du sagst, warum machst du das seit 10 Jahren, weiß ich, weil ich war vor 10 Jahren bei den ersten Trainings auch schon mit dabei. Keine Trainings sind nicht gleich.
Nein.
Das ist genial. Ich kenne eine Yoga-Trainerin, die macht da jede, weil ich ab und zu jetzt in Yin-Yoga gehe, und eine Freundin von mir, die ist auch schon ganz lange Yoga-Trainerin, die schreibt jede Einheit einfach komplett neu immer. Und das finde ich einen coolen Zugang, weil du kannst es ja bequemer machen und die Einheiten einfach wiederholen. Warum machst du es nicht?
Weil es für mich so ein Fahrtwort.
Ja.
Also die Trainingsplanung und die Trainingsgestaltung, die Übungsauswahl, also ich bin auch bestrebt und verbringe da auch immer wieder doch einiges an Zeit auch im Internet und kaufe mir immer wieder neue Bücher, und weil ich einfach neue Übungen, neue Varianten, weil die Basis verändert sich ja nicht großartig, aber wieder neue Variante. Das macht mir einfach so einen Spaß, und dadurch, dass ich selber mittrainiere, würde es mir selber nerven, wenn ich jetzt das dritte Mal dieselbe Einheit mache. Das interessiert keinen.
Ja.
Und mich schon gar nicht. Ich mache es auch in die Wirbelsäulengruppen so. Jede Einheit, die halte ich schon nur länger, jede Einheit ist neu geplant. Immer. Und das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Es wird geschätzt, das muss man auch sagen. Also denen Leuten fällt das auf.
Ja.
Früher bin ich mit einem A4-Zettel gekommen. Mittlerweile habe ich das Handy, da ist digital, weil ich gesagt habe, das wird ein bisschen zu mühsam.
Ja.
Und ich habe dann auch einige Teilnehmer, sei es Wirbelsäulengymnastik oder auch in die Workouts, die sagen, hey, ich bin beruflich verhindert, könntest du mir bitte das Workout schicken? Ich würde das gern im Fitnessstudio, im Hotel oder daheim, wenn ich auf die Nacht heimkomme, nachmachen, was halt geht. Das gesamte Equipment habe ich nie. Aber die fischen sich dann die Sachen aus, die scannen und machen das daheim in Eigenregie noch.
Das ist sensationell. Cool. Cooler Service. Machst, ja, das hält selber auch fit, gell?
Ja.
Schaffst du das? Also ist das körperlich, bringt dir das manchmal ans Limit, wenn du so viel arbeitest als Physio und dann noch die Gruppen mitmachst und die Workouts und so?
Ja, ja. Also man muss schon, ich habe früher jede Einheit mitgemacht, alles, ja. Jede Wirbelsäulengruppe, jede Workout-Gruppe, das geht nicht mehr.
Ja.
Mittlerweile, die Wirbelsäulengruppen leite ich an, zeige die ersten Wiederholungen vor, dann ist Schluss. Ja. Die Workout-Gruppen mache ich nach wie vor, beide mit, außer, so wie letztes Jahr, wenn ich selber in einer Wettkampfvorbereitung bin, dann switche ich immer, dann mache ich in einer Woche die Dienstagsgruppen mit, in der nächsten Woche die Donnerstagsgruppen, dass es nicht heißt, der tut immer nur da mit oder nur da. Mit einer Wettkampfvorbereitung selber ist das zu viel.
Ja.
Also das geht sich irgendwann nicht mehr aus. Irgendwann muss man regenerieren.
Das glaube ich, Regeneration.
Genau.
Ist auch ein wichtiges Thema. Ja, du hast jetzt gerade das Thema Regeneration angesprochen. Da habe ich im Vorfeld auch vom Stefan via Instagram vorgekriegt. Stefan aus der Schweiz, in der Eigerlodge, wo wir bald das Camp machen, die Eva-Maria Sperger und ich, Premiere in Grindelwald. Er hat gefragt, was für Übungen, die er selber machen kann, eignen sich für Regeneration? Das ist das vielleicht eine allgemeine Frage, aber zum Thema Regeneration, weil du das gerade angesprochen hast, denke ich mal, passt das ganz gut. Übungen zur Regeneration bzw. Regenerationsmaßnahmen, was kommt dir da in den Sinn?
Sehr breit gefächertes Thema. Ja. Also ich lasse das eigentlich meine Patienten wie meine Athleten und Trainierer frei. Ich gebe ihnen ganz viele Anstöße, ganz viele Ideen, was alles möglich wäre als Regeneration. Und wenn es nur ein Spaziergang im Wald ist oder ein ganz lockeres Ausrollen am Rad oder was auch immer. Oder die Nächsten sagen, ja, ich möchte lieber eine Blackroll-Einheit machen, der Nächste macht eine Yoga-Einheit, der Nächste macht eine Dehn-Einheit normal. Ich glaube, da muss sich jeder wirklich das aussuchen, was uns selbst am besten tut. Und man muss viel ausprobieren. Also ich glaube nicht, dass der richtige Zugang ist, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt ein Triathlet, ich trainiere 3 Sportarten kombiniert, habe am Samstag einen Koppler mit Laufrad und am Sonntag mache ich auch noch was und am Montag soll ich regenerieren und an meinem Regenerationstag arbeite ich 14 Stunden. Das wird nicht funktionieren. Klassiker, also da muss man sich, und das zeigt bei mir in der Praxis eigentlich, und ich glaube, bei dir wird es ähnlich sein, schon auch die Erfahrung, dass das Thema Regeneration häufig falsch angegangen wird. Also für viele ist eine Regeneration einfach, wenn ich einen Tag nicht spezifisch trainiere.
Ja.
Und das ist eigentlich keine Regeneration.
Ja.
Und das macht es eigentlich spannend und das macht es auch interessant, weil das oft gar nicht so einfach ist, dass man ambitionierte Hobbyathleten darauf hinweist, dass sie einmal eine Pause machen müssen. Das wissen häufig die Profis schon ein bisschen besser, sei es aus der Trainingsgestaltung, sei es aufgrund von Verletzungen. Aber sehr häufig haben wir ambitionierte Hobbysportler, die Gott sei Dank noch nie verletzt waren und hoffentlich auch nicht werden. Für die ist das Neuland. Der sagt, ja, ich habe ja am Mittwoch nichts trainiert und ich habe am Freitag nichts trainiert, weil da war ich bis 10 Uhr auf die Nacht in der Arbeit und da war ich noch, keine Ahnung, am Schulfest von der Tochter oder das.
Oh ja.
Das ist einfach keine Regeneration. Also die Einheiten muss man sich wirklich außernehmen. Und mein persönlicher Zugang, eben auf die Frage zurückzukommen, oder wie es ich persönlich mache, ich schaue, dass ich 2-mal in der Woche 30 bis 40 Minuten sauber durchmobilisiere.
Ja.
Ich weiß, ich habe meine Schwachpunkte von der Mobilität eher im unteren Rücken, Hüftbeugerbereich, lege da einen Schwerpunkt, nehme aber eigentlich den ganzen Körper dazu. Und zeitgleich versuche ich, dass ich fast täglich 5 bis 7, 8 Minuten meine Schwachpunkte mobilisiere.
Aha.
Weil ich einfach selber die Erfahrung gemacht habe, dass mir dann auch körperlich besser geht. Nicht nur beim Sport, sondern auch in der Arbeit. Und das ist halt mein Zugang. Ich weiß, ein Freund von mir hat einen anderen Zugang. Für den ist eine Regeneration, wenn er wirklich 2-mal in der Woche eine Stunde einfach nur mit Schneckentempo mit dem Rad um und um kurft.
Ja.
Passt genauso. Wenn sie er wohlfühlt, er ist sonst kein Biker, kein Rennradfahrer. Er kommt auch aus dem Laufsport, aber für ihn ist das eine Regeneration, da fährt er im Wald und hin und her. Und das passt genauso.
Ja.
Und das muss eben jeder so ein bisschen außerfüttern.
Ich glaube ja, dass das ein super ein individueller Zugang ist. Und ich habe gerade oft lachen müssen, weil das kenne ich so viel. Glauben, Regeneration ist das, wo es dann halt 14 Stunden da hocken sind oder das und das noch eine dann, weil sie machen ja eh keinen Sport, keinen spezifischen. Nur, dass da halt nicht wirklich Regeneration stattfindet, ist ein wichtiger Punkt, den halt viel unterschätzen. Und dann kommen sie in ein Übertraining und dann kommt es zu einer Überlastung. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Schau mal auf meinem schlauen Zettel, ob ich da noch, ein paar Fragen habe. Naja, da war jetzt schon richtig, richtig viel dabei. Was ist mir noch in den Sinn gekommen von vorher? Thema Regeneration. Na, jetzt ist es ja nicht mehr da. Ja, dann habe ich noch ein paar Schlussfragen. Ein paar kurze Schlussfragen. Mal schauen. Ohne viel drüber nachdenken. Ich habe mir ein paar Notizen vorher gemacht. Bericht einmal, was ist dein Lieblingsworkout oder deine Lieblingsübung als Coach, wo du nicht mitmachen musst? Gibt es da eine?
Burpees.
Deine, für dich persönlich, einer von den Hassübungen oder ungeliebte Übung?
Was ich selber mache?
Ja, die du selber nicht gern machst, weil du weißt, sie ist einfach zu heftig.
Klappmesser.
Klappmesser, ja. Was war Highlight für dich bei einem Lauf, den du erlebt hast? Hast du irgendein Lauferlebnis, wo du denkst, wow, das war richtig geil?
Ja, noch relativ frisch. Letztes Jahr ein Lauf in die eigentlich ist ja die Zielhalle und gleichzeitig Wechselhalle beim Olympischen Triathlon in Traun. Mhm. Weil es erstens mein erster Olympischer Triathlon war und zweitens, weil ich meine Zielzeit deutlich unterboten habe. Und als Erlebnis einfach, weil ein Freund auch mitgemacht hat, meine Frau da war, meine Eltern da waren und richtig viele Leute. Und das ist einfach dann lässig, wenn man sieht, die Vorbereitung hat sich ausgezahlt, das Schwimmtraining, was ja nicht so ganz mein Favorite ist, hat sich auch ausgezahlt. Bin durch den See ohne untergehen. Also, so, und nein, das war sicher so das Top-Erlebnis.
Mega, gratuliere, erster olympische Distanz-Triathlon, cool, kann ich mich auch noch gut erinnern. Wenn du jetzt die Wahl hast, du hast eine Stunde Zeit, laufen oder Radfahren?
Rad.
Radfahren. Rennrad oder Mountainbike?
Rennrad.
Was taugt dir so richtig an deiner Arbeit?
Der Output, wenn man Feedback kriegt, wo Leute einfach sagen, es war cool, es hat alles super gepasst. Es war nicht immer einfach, aber das Ergebnis ist top.
Ja. Welche Sportart gibt es noch, die du gerne mal ausprobieren darfst oder lernen darfst?
Da gibt es viel.
Da gibt es viel.
Also ich bin grundsätzlich sportmäßig sehr, sehr, sehr offen. Also es gibt eigentlich keinen Sportart, wo ich sage, naja, Synchronschwimmen vielleicht. Aber sonst gibt es eigentlich keinen Sportart, wo ich sage, möchte ich überhaupt nie machen. Was ich schon noch mal richtig, richtig, richtig cool finden würde, war so in die Richtung, wenn ich so Sport jetzt tue, so Skydiving oder so ein bisschen mit Adrenalin.
Ja.
Adrenalin-Geschichten noch.
Was beim Ausdauersport jetzt nicht so stark gegeben ist meistens.
Ja, genau. Also, außer wenn man merkt, es geht sich nicht aus, bis dass man ins Ziel kommt, aber sonst.
Kommt da irgendein so richtig ohne Namen peinlicher Moment in Erinnerung, den du mal als Therapeut erlebt hast in einer Therapiesitzung?
Mehrfach.
Ja. Okay, liegt glaube ich an der Arbeit. Gibt es irgendeinen, den du jetzt erzählen kannst? Oder?
Angestelltes Verhältnis. Wir waren grundsätzlich einmal zu zweit in einem Raum mit einer Abtrennung. Es war recht lustig, weil wir eigentlich beide dasselbe Erlebnis im selben Moment gehabt haben. Erstbefundung, bitte freimachen, man dreht sich um, nimmt den Befundbogen und es war freigemacht.
Also ganz frei.
Ganz frei. Und witzigerweise bei meiner Kollegin draußen exakt das Gleiche.
Oh Mann, ja, manche Erinnerungen bleiben dann sehr, sehr gut, eben in Erinnerung. So. Vom Freimachen, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Was war mal so ein richtiger Aha-Moment für dich als Therapeut, wo du denkst hast, oh, okay, so kann das auch gehen?
Eigentlich im Altenheim. Wie eine Patientin oder eine meiner Patientinnen, die eigentlich sehr fit war noch, an dem Tag, wo ich ursprünglich nur zu ihr kommen hätte sollen, oder ich bin gerade hingekommen, und ich bin eigentlich in die Reanimation reingekraschelt. Also ich bin eindeutig worden, es war meine erste und hoffentlich für ganz, ganz lange Zeit meine letzte Reanimation, wo ich mithelfen müssen habe. Mit dem rechnet man nicht.
Ja.
Also ich bin eigentlich mit der Einstellung eingegangen, cool, heute werden wir das erste Mal gehen.
Ja.
Und ja, war anders.
War anders, ja. Erlebt man schon einiges als Physio.
Gut wie schlecht.
Gut wie schlecht. Spotify streamen oder Vinylplatten?
Vinyl.
Ja.
Alltag Spotify, aber ja. Leidenschaft Vinyl.
Du hast früher aufgelegt, oder? Warst du als DJ tätig?
Ja. Schwarzes Gold, Vinyl.
Ja. Ja, letzte Frage. Gibt es irgendein Buch, irgendein Film, irgendein Doku, den du irgendwann in letzter Zeit einmal gesehen hast oder die du als empfehlenswert erachtest?
Ja, einiges. Also, wann ich was lese, sind es eigentlich nur Dokus.
Ja.
Ich habe super spannend gefunden das Buch von Carlo Ancelotti.
Mhm. Das habe ich noch nicht gelesen. Wann ist das jetzt einmal rausgekommen?
Nein, das ist schon öder. Außer ja. Es gibt ein neues, das weiß ich nicht. Einfach weil man als Typ und als Trainer taugt. Ich habe in David Lamas ein Buch gelesen, also das 2-in-1, wo praktisch seine beiden Bücher in einem Band waren, war super cool.
Das habe ich heute in der Bibliothek stehen gesehen. Ich glaube, das eine heißt Free oder irgend sowas, habe ich schon überlegt, ob ich mir das mitnehme. Habe ich nämlich noch nicht gelesen.
Das zweite, oder sehr, ich bin mir nicht sicher, eins war Free, genau, ja. Ich weiß leider gerade nicht, wie der zweite Titel heißt, super cool und ja, als Rennradfahrer, sage ich mal, in letzter Zeit, ja, natürlich habe ich mir die Jan Ulrich-Doku angeschaut.
Ja.
Natürlich habe ich mir die Lance Armstrong-Doku damals angeschaut. Lassen wir mal stehen, ob man es gut oder schlecht findet. Aber ich habe es einfach interessant gefunden. Einmal, je nachdem, da tun wir ein bisschen schwer, was jetzt objektiv bekannt geworden ist und was nicht. Ja. Aber ich fand es einfach interessant.
Ja, zum Punkt interessant. Alex, danke für das super interessante Gespräch. Ich habe für mich persönlich einiges mitnehmen können und ich hoffe, die Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen auch, also ich bin überzeugt davon, richtig cool. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Sehr fein. Ich werde unten in die Shownotes dann dein Angebot verlinken. Ich weiß aber, dass du sehr, sehr ausgebucht bist, aber wenn wer aus der Region da ist oder sie denkt, boah, in Alex habe ich das Gefühl, der konnte mir bei dem oder dem jetzt weiterhelfen, kann er sich gerne dann oder sie dann bei dir melden, oder?
Auf alle Fälle.
Wunderbar, ja super. Vielen herzlichen Dank nochmal.
Sehr gerne. Einen schönen Nachmittag, Abend, wann auch immer.
Wie auch immer, ja genau. Bei uns ist gerade Nachmittag. Und ja, ich möchte mich auch bei dir nochmal ganz herzlich bedanken, wo du jetzt zugehört hast und ja, bei einer nächsten Episode schon wieder mit dabei warst. Das kommt ja gerade sehr regelmäßig, kommen Episoden raus und ich freue mich über jede Rückmeldung, Bewertung, Abonnement. Ich habe jetzt gesehen, in den letzten 20 Tagen sind 17 neue Abonnentinnen auf Spotify dazugekommen. Macht einfach unglaublich Spaß und auch zum Sehen und zum Hören, dass das, worüber ich und auch meine Gäste und ich dann quatschen, dass das da draußen ankommt, wenn du Themenwünsche hast, wenn du denkst, hey Flo, bitte lad unbedingt mal den oder die ein, schreib mir das voll gern. Wenn du dir denkst, hey, ich habe vielleicht selber in einem Bereich super viel Erfahrungen gesammelt oder spannende Erfahrungen gesammelt, dann melde ich auch gerne bei mir, vielleicht passt für einen Community-Talk oder für einen Expert-Talk, bin ich auf jeden Fall offen dafür. Und ja, in diesem Sinne, auf die Regeneration nicht vergessen, als Hobby-Sportler, Sportlerinnen, wenn du jetzt gerade in einer Verletzungsphase bist und ich kenne einige gerade persönlich, die gerade in so einem Return-to-Sports-Prozess sind, ja, es ist zart und dann aber immer wieder schauen, dass du schauen, was kannst du jetzt machen, so wie der Alex vorher so schön gesagt hat, ja, dann vorher halt mit einem Handergometer oder eine Kletterin kenne, die sich beim Fuß was gebrochen hat und die macht jetzt halt, hängt sie viel auf und macht Klimmzüge und Hängevarianten und du kannst einfach viel machen und da den Kopf nicht hängen lassen und einfach schauen, was kann ich aus der jeweiligen Situation, aus der jeweiligen Verletzung lernen, auch wenn das manchmal schwerfällt und hol dir einen Profi an der Seite, wenn du selber die nicht drüber siehst. Oder Alex, das kommt mir so
kurz und bandig.
Kommt man so einen Punkt bringen. Jawohl. Dann auf in den Tag oder was auch immer jetzt bei dir ansteht und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Servus.
Running Free. Laufen in deinem Rhythmus.